gerade so meine Brille zurechtrücke. Ich habe im Urlaub, merke das jetzt, sie ist schief. Und ich habe jahrelang geschimpft, dass meine ganzen Brillen schief sind. Und im Urlaub bin ich immer am Strand auf eine Sonnenbrille getreten, habe die danach aufgesetzt und dann war die richtig. Jetzt weiß ich nicht, die Brillen sind schief, sondern mein Gesicht ist schief. Die schiefe Brille passte dann. Also, ja. Urlaub. Ich war im Urlaub und habe da interessante Menschen kennengelernt. Ein Spanier, einen stolzen Spanier. Fabian und ich waren unterwegs, wir haben in so einem Sonnenhotel übernachtet und haben da Leute kennengelernt, saßen mit denen abends am Tisch, mit fast der ganzen Belegschaft des Hotels abends, und dann haben wir so gesprochen und das war wie Babylon, ne? Die einen sprachen in Spanisch, die anderen in Deutsch, die anderen Schweizerdeutsch und alles mit Franzosen natürlich eine ganze Menge. Und dann saßen wir und hatten einen fantastischen Abend. Und am nächsten Morgen kam ich so an diesen Frühstückstisch, es war eine große Tafel und alle sammelten sich da wieder an dieser Tafel. Und dann sprach mich doch glatt wieder dieser stolze Spanier an und sagte so zu mir: Na, Deutscher, hast du einen Plan für heute? Ihr Deutschen habt doch immer einen Plan. Ja? Was habt ihr denn geplant? Und das zieht ihr doch dann durch, oder nicht? So seid ihr doch, ihr Deutschen. Und dann habe ich so ganz freundlich und höflich reagiert und habe ihm so gesagt: Ja, so seht ihr uns also. Ganz alle sind wir doch nicht so. Innerlich habe ich gedacht: Ah, du Spanier. Du hast Pech. Ja, du hast Pech, dass ich nicht meine Flipchart dabei habe. Ja, sonst würde ich dir und deinem Volk jetzt mal erklären, ja, wie das so mit dem Planen ist. Ja, und dann sein Glück, dass ich keine Flipchart dabei hatte. Ne? Und ich plane gern. Oder? Ihr auch? Plant ihr gern? Also selbst, ich habe die Erfahrung, selbst die Leute, die sagen, nee, so Pläne, das ist nicht mein Ding, die sagen das oft nur, weil sie danach befürchten, dass der Plan nicht klappt und so die Enttäuschung und das Ganze. Aber innerlich planen wir doch gern, oder? Wir stellen Pläne auf, wir machen einen Plan für alles Mögliche. Und es ist auch gut so, dass wir planen, weil sonst wäre alles chaotisch und durcheinander, so wie in Spanien. So hätte ich ihm das erklärt. Ja, Deutschland, Spanien. Zum Glück, Mensch, es wäre viel kaputt gegangen von der Freundschaft, die wir da hatten. Aber ich denke, wenn man plant, ja, wenn man plant, dann erlebt man auch einfach, dass man mit Dingen dann besser rechnen kann. Und man kann doch die Dinge viel besser berechnen, wenn man so einen Lageplan mal macht. Wenn man mal so die Dinge ausschüttet, man will irgendwas organisieren, man schüttet alles, was man so weiß und was man hat, mal so aus und plant, dann kann man doch anfangen zu berechnen, oder nicht? Man kann so überlegen, was passiert jetzt? Wenn ich das eine habe und was dazu tue, dann rechne ich und dann kommt noch mehr dazu und dann berechne ich die Dinge. Also so mache ich das. Und dann weiß ich, womit ich rechnen kann. Ich hasse es, zu planen, ohne zu berechnen, weil ich weiß dann nicht, womit kann ich eigentlich rechnen? Was passiert eigentlich so? Deswegen brauche ich so diese Steps. Und ich glaube, der Spanier hätte es auch gut gebrauchen können. Und dann hätte er nach Barcelona zurückfahren können, zu sich nach Hause, und hätte das allen Menschen erzählt, da der Deutsche, der... Jetzt weiß ich, warum das bei denen so gut funktioniert. Pläne machen. Und mit Gott rechnen. Rechnest du mit Gott in deinem Leben? Rechnest du, wenn du deine Pläne machst, mit dem Einfluss Gottes? Also, ich habe den Eindruck, wenn ich so in Hauskreisen sitze oder mit Leuten spreche, dann sagen alle mal: Ja, ja, selbstverständlich, also klar. Und wir haben auch diese Woche zum Beispiel am Donnerstag bei mir im Hauskreis auch wieder so damit gesprochen: Wie weit rechnen wir so mit Gottes Wirken in unserem Leben, auch aufgrund der Predigt von letzter Woche? Also, ja, rechnen wir wirklich damit, dass Gott kommt und eingreift und Wunder tut und solche Sachen? Und wie ist es dann mit dem Berechnen? Also einer, der richtig gut planen konnte, offensichtlich gut planen konnte, muss Daniel gewesen sein. Da gibt es ja diese Geschichte und mich begleitet die seit Kindesbein an und ich glaube die meisten von euch auch, dass dieser Held da in der Bibel, der am Ende in der Löwengrube gelandet ist. Diese Kindergeschichte wird tausendmal erzählt, jede Woche, wahrscheinlich heute Morgen, jetzt gerade in der Zeit auch wieder in tausend Adventgemeinden weltweit. Wird von diesem Daniel berichtet und wenn es den nicht gegeben hätte, dann wird es die Adventgemeinde, glaube ich, gar nicht geben. All das, was wir sind, fing ganz viel mit diesem Daniel an, mit seinen Berechnungen oder mit den Dingen, die er gesagt hat, die wir darauf berechnen können. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Da muss man dann 7 lesen. Ich würde gern mit euch auf 6 eingehen. Und da wird diese Geschichte eben erzählt, wie Daniel in der Löwengrube landet. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung für die, wo es lange her ist. Also dieser König Darius ist gerade an der Macht. Und der hat dann so neue Statthalter eingesetzt und Gebietsleiter. Und Daniel war einer von den 3 wichtigsten dort. Und das Problem war, dass er aber auch dann der beliebteste war, weil er so gut war, weil er fantastisch gut planen konnte. Und da steht, er war auch nicht bestechlich. Er war nicht korrupt und deshalb konnten sie ihm auch nichts anhaben. Er war komplett rein in dem, was er getan hat. Und die anderen hassten ihn so richtig. Und sie wollten ihn loswerden. Und dann kamen sie mit des Teufels Lieblingssünde. So habe ich mal in einem Hollywood-Spielfilm gesehen. Da hieß es, die Lieblingssünde des Teufels ist die Eitelkeit. Also sind sie zum König Darius gegangen und haben gesagt, ey Mensch, guck mal, du bist doch so ein toller Typ. Und wäre es nicht schön, wenn man mal einen Monat lang, 30 Tage lang, keiner irgendwas von irgendwem erbittet, sondern nur von dir. Jeder, der irgendwas will, darf nicht zu irgendeiner Götze oder sonst wohin gehen, sondern er muss zu dir kommen, zu dem tollen Darius. Und das fand er natürlich schick, das fand er toll. Das zeigt allen, wie wichtig und wie gut ich bin. Und er hat gesagt, okay, wir machen einen Erlass und nach dem Gesetz der Meder und Perser kann man diesen Erlass nicht zurücknehmen. Da steht jetzt fest, 30 Tage darf keiner bitten. Und dann steht da in der Bibel drin, dieser kluge Daniel, dass er, als er das hörte und es gerade niedergeschrieben war, also das Gesetz war gerade fixiert, ging er in sein Haus und dieses Haus hatte dann so ein Obergeschoss, wo alle Fenster offen waren, da betete er jeden Tag und dem fiel nichts Besseres ein, als das auch weiterhin zu tun. Von frühester Kindheit an frage ich mich, ist das jetzt Mut oder ist das Wahnsinn? Ist das jetzt schlau, das so zu machen? Ich hätte es anders gemacht. Ich hätte ganz sicher gesagt, also mein erster Instinkt zumindest wäre gewesen, ey komm, ey, 30 Tage, ja, da kann ich doch auch mal weniger beten. Oder ich bete halt nicht oben, ja, im obersten Stockwerk, sondern im untersten, wo keine Fenster sind, dann sieht das eben keiner. Ich hätte gesagt, ey Gott, guck mal, ich bin dir so treu die ganze Zeit, aber jetzt mal komm, 30 Tage, das geht doch. Und Jesus, ich weiß nicht, was Jesus damit anfangen kann, mit dem, was der hier tut. Ist das nicht so ein bisschen wichtigtuend und ein bisschen groß und so? Matthäus 6, Vers 6, kennen auch viele von euch. Oh, ein super Text. Da steht: Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Also genau das Gegenteil von dem, was Daniel gemacht hat. Er sagt, geh ins Verborgene. Mach die Tür zu, dass es keiner sieht. Wir haben mal wieder so ein Widerspruch, ne, in der Bibel. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Wenn man die Geschichte von Jesus sich anschaut und warum er das gesagt hat, wissen wir, Also hier geht es ja genau um Wichtigtuerei. Hier geht es ja um die, die vor allen Leuten gebetet haben, die sich draußen hingestellt haben, sich an die Ecken gestellt haben draußen und in die Synagoge extra gegangen sind, große Gebete geführt haben, lange Gebete, ausschweifende Gebete. Und da sagt Jesus, hey Mensch, komm, es geht nicht darum zu prahlen mit dem, was du mit mir an Beziehung hast. Du sollst damit nicht angeben, sondern du sollst eine Beziehung mit mir führen, auch wenn es gar keiner sehen würde. Geh ins Verborgene und dein Vater wird es sehen. Also muss es doch eine andere Motivation von Daniel gewesen sein, so zu handeln, weil wenn es Hochmut gewesen wäre, hätte Gott Daniel aus der Löwengrube gerettet? Weil der Text, um die Geschichte schon mal zu Ende zu erzählen, endet er ja damit, dass Daniel tatsächlich in der Löwengrube landet, weil mutig muss Daniel allemal gewesen sein. Also Mut muss er gehabt haben, weil er wusste, wenn er erwischt wird, was passiert. Weil da stand ja nicht einfach nur in diesem Erlass, der nicht mehr zurückgenommen werden kann, da stand nicht einfach nur drin, das darfst du nicht tun und tu das, sondern da stand ja konsequent direkt drin, wenn du es aber tust, wirst du in der Löwengrube landen. Also wenn dich irgendeiner sieht und erwischt, landest du in der Löwengrube. Also Daniel muss das komplett bewusst gewesen sein in dem Moment. Der muss echt Mut gehabt haben. Bin ja seit ein paar Tagen dran, diese Predigt so vorzubereiten und habe ihnen Gedanken und ich habe immer so gefragt, wie erklärt man Mut? Und dann sitzen wir gestern am Abendtisch, am Abendbrottisch und meine Schwägerin, die Katrin, erklärt mir das, uns allen. Sie erklärte uns, was Mut ist. Sie sagte, Mut ist, wenn man Dünnpfiff hat und trotzdem furzt. Da wusste ich gestern Abend, ich weiß, wie ich euch erklären soll, was Mut ist. Der ist schön, oder? Ich fand den gut. Ich hätte berechnet, ich hätte versucht, mit Gott zu handeln, irgendwas abzurechnen und zu berechnen. Ich hätte gesagt, Gott, ist das denn für meine Seele, für meine Erlösung jetzt wirklich wichtig, dass ich mich in diese Gefahr begebe? Ist das notwendig, dass ich jetzt, Mann, die 30 Tage, die machen doch nichts. Ich kann doch auch mal ein paar Tage nicht so treu sein und Gott, komm, wir machen einen Deal. Ich hätte mit Gott irgendwo versucht, was abzusprechen, was auszuhandeln, was zu berechnen, weil ich habe ja einen Plan. Daniel rechnet, glaube ich, anders. Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst. Soll mir keiner erzählen, dass Daniel keine Angst hatte. Spätestens da, als sie den darunter gelassen haben. Ich wette, das ist meine persönliche Interpretation, aber ich wette, er hat mit dem Tod gerechnet. Aber er hat auch mit Gott gerechnet. Er rechnete mit Gott und war mutig. Aber es kann nicht nur Mut gewesen sein, weil dass Gott Mut so belohnt und so ein Ding daraus macht, dass man sich tausende Jahre später noch diese Geschichte erzählt, da muss noch was anderes gewesen sein. Das Entscheidende, so sehe ich das, findet man in dem, was Darius über Daniel sagt. Der König, weil der war gar nicht begeistert, als die zu ihm kamen, die Leute, die Widersacher von Daniel. Das Witzige ist, da steht sogar in der genaueren Übersetzung, sie stürmten zum König. Also sie gingen nicht einfach zu ihm hin und sagten, ja, guck mal, was da passiert und machten das so locker so hin, sondern die waren so begeistert, die dachten, jetzt haben wir ihn endlich, jetzt können wir ihn endlich fertig machen und diesen komischen Gott, der ihnen immer wieder diese Kraft gibt. Jetzt können wir ihn endlich platt machen. Und stürmten zum König und sagt, guck mal hier, der. Und Darius war bestürzt. Er mochte Daniel, weil er treu war. Er sagt, oder die Bibel sagt, Darius befahl schließlich, Daniel zu behaften und in die Löwengrube zu werfen. Er sagte aber zu Daniel, dein Gott, dem du so treu dienst, möge dich retten. Und das ist auch interessant, in die genaueren Übersetzungen zu schauen. Und da steht ja treu. So übersetzen wir das. Aber was ist denn Treue? Ist doch ähnlich wie mit Mut, dass wir uns fragen müssen, naja, ja, ist Mut berechnen? Nein. Ist Treue berechnen? Und das kommt uns Christen oft ganz schön nah. Wir berechnen oft Gott mit unserer Treue. Also ich mache das so. Dass ich sage, Gott, jetzt bin ich dir hier treu und dann wirst du mir doch dafür dann das und das geben, oder? So unbewusst berechne ich Gott. Ich rechne nicht mit ihm, sondern ich berechne ihn. Ich wünsche mir, dass er das macht, was ich gern hätte. Und deshalb bin ich treu. Deswegen ist es wichtig, genau hinzuschauen. Darius sagt an der Stelle und gleich noch an einer weiteren, die schauen wir uns auch noch an, sagt Darius dem Gott, den du ohne Unterlass dienst. So steht es da eigentlich. Da steht nicht treu sein und dann können wir uns da was draus machen, sondern da steht für Treue den Gott, den du ohne Unterlass dienst. Passt das zu meinen Berechnungen? Rechne ich auf die Art? Ich glaube, das hat mit Rechnen dann überhaupt nichts mehr zu tun. Das hat dann gar nichts mehr zu tun mit den Überlegungen, die wir uns als Menschen oft gern machen, mit dem Geld, das wir Gott geben, mit der Zeit, die wir für Gott einsetzen. Wo wir so oft aufwägen und sagen, Mensch Gott, jetzt hab ich doch. Jetzt war ich doch extra da gewesen und habe mich für dich eingesetzt und auf dem Rückweg werde ich geblitzt. Oh Gott, ich habe anders gerechnet. Jetzt habe ich mich doch so für die Menschen eingesetzt. Ich habe so viel getan in der Gemeinde und jetzt waren die doch doof zu mir letzten Samstag. Es hat denen mein Kuchen überhaupt nicht geschmeckt. Ich habe überhaupt kein Lob bekommen. Letzte Woche musste ich mich für meinen Pflaumenkuchen selber loben. Keiner hat gesagt, boah, Henrik, da war aber ein Pflaumenkuchen hier, du. Ja, und dann habe ich vorher, einen Tag vorher extra Sahne gekauft, weil der Dirk hat mir mal gesagt, wenn du Pflaumenkuchen machst, dann bring bitte Sahne mit. Ja, und dann war der Dirk noch nicht mal da. Was eine Enttäuschung. Ja, ich bringe extra Sahne mit. Ich habe ganz anders gerechnet. Und ich rechne oft ganz anders mit Gott und ich wünsche mir, dass das so läuft, wie ich es gern hätte. Ich finde den Darius geil, weil er erkennt das bei Daniel. Er sieht das bei anderen und das sagt mir, wie Gott sich wünscht, wie wir handeln sollen, weil daran werden die Menschen erkennen, dass wir zu ihm gehören, weil wir treu sind. Weil wir ohne Unterlass ihnen dienen. Darius hat das gesehen und er war begeistert. Und er konnte seinen Beschluss nicht rückgängig machen. Er wünscht sich aber, dass Gott einschreitet. Und ab Vers 19 steht, danach zog sich Darius in seinen Palast zurück, er fastete die ganze Nacht, verzichtete auf jede Unterhaltung und konnte nicht schlafen. Im Morgengrauen stand er auf und lief schnell zur Löwengrube. Schon von Weitem rief er ängstlich, Daniel, du Diener des lebendigen Gottes, hat dein Gott, dem du unaufhörlich dienst, dich vor den Löwen retten können. Menschen beobachten uns ganz genau. Menschen sehen, was wir tun und Gott möchte, dass wir mit ihm rechnen. So wie Daniel es getan hat, aber er möchte nicht, dass wir ihn berechnen. Wir haben auch am Donnerstag im Hauskreis so ein bisschen darüber diskutiert, wie oft das so ist und warum sich gerade Christen so unterscheiden in den verschiedenen Kirchen und dann auch noch darüber streiten, wer jetzt wohl der Richtige ist. Wer es wohl jetzt besser weiß als die anderen. Und dann denken wir, wir könnten Gott berechnen und könnten sagen, ja, wenn du so glaubst, wenn du an das glaubst, dann bist du richtig, aber wenn du das glaubst, dann bist du verkehrt. Das interessiert Gott gar nicht, was wir zu tun haben, wofür sich Gott nur interessiert ist, ob wir ihm dienen oder nicht. Ob das, was du tust, Dienst ist. Und dann wirkt Gott. Dann kannst du mit ihm rechnen, so wie er gewirkt hat, der lebendige Gott gewirkt hat. Darius, der nichts von lebendigen Göttern kannte, genau das erkannt, dass das ein lebendiger Gott ist, so sagt es hier der Text. Der wird in Ewigkeit regieren. So fasst es Darius zusammen. Schau in dein Leben. Guck hin, wo du rechnest und wo du berechnest. Und versuch den Unterschied zu finden. Schau hin, wo du versuchst, mit Gott zu dealen und wo du ganz genau merkst, oh, ja, klar geht das auch. Und klar kann man das auch so machen. Aber versuche ich da nicht gerade irgendwie was auszuhandeln mit Gott? Mache ich nicht gerade wieder meine eigenen Pläne und versuche Gott zu berechnen und ihn irgendwo hinzubiegen? Eigentlich müssten wir uns alle wünschen, dass wir in der Löwengrube landen. Stellt euch mal vor, wir würden uns hier regelmäßig besuchen. Ich wünschte, du würdest in der Löwengrube landen. Also Gäste fänden das, glaube ich, ziemlich schräg, oder? Die würden denken, was ist das für ein Verein hier? Ich würde mir das nicht zwingend wünschen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es besser wäre, ich würde ab und zu mal in der Löwengrube landen, um wirklich zu lernen, was es bedeutet, mit Gott zu rechnen, ohne meine eigenen Berechnungen anzustellen, sondern ihm einfach treu zu sein und das anzunehmen, was kommt. Der Zwischenschritt bei Daniel zwischen Planen und mit Gott rechnen war nicht berechnen, sondern war treu sein. Gott treu sein und ihm dienen. Und ich wünsche uns diesen Zwischenschritt. Und ich wünsche dir, dass du bei all dem, was du tust und bei all dem, wo du glaubst, du könntest aus Gott Berechnung machen und nicht weißt, was du tun sollst. Wenn du da stehst und sagst, ja Gott, was möchtest du denn, dass ich das tue? Dann sei einfach nur treu. Dann diene Gott einfach nur ohne Unterlass. Und dann kannst du auch mit Gott rechnen. Und dann wird was passieren in deinem Leben. Ich möchte mit dir beten dafür, dass wir alle in der Löwengrube landen, oder? Ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, wir wünschen uns so deine Gegenwart in unserem Leben. Wir wünschen uns so sehr, dass du wirkst und dass du Dinge tust, an denen alle erkennen können, wie toll du bist. Und Herr, vergib uns, dass wir so oft vergessen, dir dabei zu dienen. Dass wir so oft vergessen, dabei treu zu sein. Großer Gott, hilf uns, dass wir deine Pläne, unsere Pläne an deine Pläne hängen. Dass wir herausfinden, durch unsere Treue, durch unseren Dienst, was du möchtest. Und dass wir den Mut haben, mit dir zu rechnen. Dass wir den Mut haben, Dinge zu tun, die ungewöhnlich sind, weil sie dann zeigen, dass du wirklich wirkst. Großer Gott, hab Dank für all den Segen, den du uns schenkst. Und hab Dank dafür, dass du uns bewahrst, unsere eigenen Pläne so sehr zu machen. Hilf uns zu dienen, hilf uns treu zu sein. Und dann bitten wir dich, dass du wirkst, dass du dich zeigst und dass du Wunder tust. Amen.